sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Oh, was hast du gemacht in den 2-3 Stunden, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
Einen Kaffee habe ich mir gemacht, den habe ich mit ins Bett genommen und dann habe ich unsere Folge geschnitten und unsere Adventskalender-Folge und danach habe ich mich nochmal umgedreht.
Ach, schön. Ja, ja, super. Das ist toll.
Schön, dass wir uns jetzt quasi immer täglich sprechen.
Ja, ich finde das auch richtig gut. Es ist blöd mit dem Bahnsteig, aber es gibt ja auch andere es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich zu erreichen. Insofern, wir werden es durchhalten. Hoffe
auf jeden Fall.
Bis Heiligabend. Natürlich. Schaffen natürlich. Wir, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Ich gewöhne mich auch an dieses sehr frühe Aufstehen. Ich mag auch einfach diese dann noch 4 Stunden morgendliche Dunkelheit. Ich habe das Gefühl, dass ich komme ganz gut darauf klar.
Ich mag das auch und nun hat uns eine Kollegin auf Blue Sky korrigiert oder hat hinterfragt, weil wir voriges Wochenende vom 2. Advent gesprochen haben. Ich bin total dankbar darüber, weil es gab hier zu Hause auch richtig Stress, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, es wäre 2. Advent und alle gesagt haben, es ist doch erst 1. Advent. Und
aber man hat dir das Feuerzeug aus der Hand winden müssen, weil du schon die nächste Kerze anzünden wolltest. So geht es ja nicht.
Ja, ich muss aber auch sagen, diese Jahre, in denen Weihnachten auf den 4. Advent fallen, die machen was mit mir. Das sind keine guten Jahre.
Findest du? Ich finde das ja total, ich mag das total. Ich finde es super, weil es so aufgeht. Ich finde es total schön. Nein?
Das darf nicht so sein. Das ist wirklich, es wird halt einfach die Vorweihnachtszeit, wird halt einfach beschnitten um ein Wochenende. Gut, wer es mag, also klar, wer Weihnachtsfeind ist, klar, es ist ein weiterer, also im Krieg gegen Weihnachten ist es ein Etappensieg.
Baustein.
Ja, absolut.
Ich finde einfach, es ist wie wenn eine Patience aufgeht, es ist einfach, es hat so eine schöne Regelmäßigkeit und Ordnung, ich mag das gern.
Ja, aber Weihnachten ist keine Patience.
Das ist wie wenn der Februar kein Schaltjahr ist, 28 Tage hat und mit einem Montag beginnt und einem Sonntag aufhört. Das mag ich auch gerne.
Oh mein Gott, wie können wir
ja, so
gleichen
bin
Kalender
ich, so zwänglerisch, leben? So zwänglerisch bin ich. Und du bist halt ein Freigeist. Du magst halt, wenn die Dinge in Unordnung sind. Ich mag, wenn die Dinge in Ordnung sind.
Ich freue mich außerordentlich, dass nächstes Jahr Schaltjahr ist, im Jahr 2024, und dass die Formel-1-Saison am 29. Februar beginnt. Ich habe wirklich, als ich den Race-Calendar gesehen habe, ich habe geschrien vor Begeisterung. Wie kann etwas am 29. Februar anfangen?
Ja, ich finde es komplett.
Weißt du, was mir das macht?
Gaga. Ja,
sag. Hoffnung.
Das ist sehr schön. Danke für diese Überleitung, die du mir gemacht hast. Ich wollte noch kurz dich nochmal beglückwünschen dazu, dass du den Hamburger Literaturpreis für das Buch des Jahres gewonnen hast mit Die Architektin, was wiederum
Alena.
Mir Hoffnung macht für den Literaturstandort Hamburg.
Vielen Dank, Alena.
Ja. Ich habe aber gemerkt, dass du sofort so ein bisschen Oberwasser gekriegt hast danach, weil ich, also nachdem ich dich schon mehrfach dazu beglückwünscht habe, ich dann auch gesagt habe, naja, wir reden ja jetzt demnächst im Podcast auch nochmal über dein Hoffnungsbuch und ich werde mich jetzt ein bisschen vorbereiten und du so, vorbereiten? Du? Bring it on.
Hä? Ich habe geschrieben, das hoffe ich.
Ja, aber es war schon mit so ein bisschen, na mal sehen.
Nein, gar nicht.
Weil ich hier den Ruf habe, immer nicht vorbereitet zu sein. Aber diesmal bin ich richtig top vorbereitet. Till.
Du hast dir diesen Ruf selber erarbeitet.
Siehste,
indem du ihn, selber hart immer verbreitest. Ich habe das, wüsste nicht, dass ich das eigentlich jemals, außer in diesem WhatsApp-Hinweis jemals. Außerdem, du bist ja, was Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich wollte jetzt doch noch mal ein bisschen auf den Preis zurückkommen, weil das ging mir jetzt so ein bisschen schnell. Ich habe gedacht, du wolltest eigentlich schon das Thema wechseln, aber
ich dachte, es ist dir vielleicht unangenehm, wenn wir zu viel drüber reden, weil ich bei der Laudatio, die der Hamburger Kultursenator auf dich gehalten hat, erfahren habe, dass du ein Mann bist, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Deswegen dachte ich erspare dir einfach. Aber nee, sag mal.
Deswegen mache ich auch diesen Podcast mit dir.
Aber guck mal, wir sind zwei. Bei zwei kann keiner im Mittelpunkt stehen.
Doch, bei zwei können zwei Leute im Mittelpunkt stehen. Das ist ja das Tolle daran. Das ist ja das Schöne daran. Es geht ja gar nicht. Du hast völlig recht. Anders geht's ja gar nicht. Es steht entweder keiner im Mittelpunkt oder zwei. Pass auf. Ich wollte was sagen, was ich wirklich, was ich nun, ich will mich nicht selber loben, aber es ging darum an dem Abend, dass man im Grunde genommen doch so, es gab einen ganz strengen Zeitplan, was auch alles komplett, nachvollziehbar und auch sehr schön war, denn es gab insgesamt 12 PreisträgerInnen. Hässlichkeit von Moshtari Hilal ist das Sachbuch des Jahres in Hamburg. Und dann gibt es noch 10 Förderstipendien für RomanautorInnen, Erzählungen und so weiter und so fort, Comic, Übersetzungen und Theater. Und dann hat also jeder 2 oder 3 Minuten Zeit, was aus seinem Buch vorzulesen. Und ich bin wirklich vorher so ein bisschen in Panik geraten, weil ich gedacht habe, es ist ja schon so ein bisschen so, man denkt dann so, okay, da sitzen dann so Leute und hören sich an, also das ist jetzt also der Preis für den Roman des Jahres in Hamburg und was ist denn das für ein Buch? Und dann hat man das Gefühl, man muss plötzlich so eine 2-3-Minuten-Passage aus seinem Buch finden, die irgendwie erklärt, warum dieses... Und wenn du dein eigenes Buch so anguckst, auf diese Art und Weise... Das ist nicht einfach, das sage ich dir. Nee. Vor allem bei so einem Buch, was halt, wie ja zum Beispiel auch deine Texte, jetzt so sprachlich nicht zu so einer Diamanthärte verdichtet ist, sondern was eher auch so von atmenden Passagen
und so. Aber du hast einen sehr guten Weg gefunden, damit umzugehen. Erzähl
das
mal, wie
wollte
hast du das gemacht?
Ich nämlich als Tipp geben, weil das im Grunde genommen war das so eine... war das so eine Last-Minute-Entscheidung. Ich hatte eigentlich so eine etwas düstere Passage ausgesucht, wo Otto in diesen Keller, der letztendlich so ein Nazi-Keller bei diesem Spirituosenvertreter hinabsteigt und im Nachhinein habe ich fast ein bisschen bedauert, was hätte gut in die doch eher etwas thematisch düstere Gesamtstimmung des Abends gepasst. Mhm. Aber ich habe unmittelbar so 3 Stunden vorher, das habe ich gedacht, nee, ich lese einfach, weil ich auch nicht wusste, wie viel Zeit habe ich denn jetzt wirklich. Ich stelle mir einen Timer und dann lese ich einfach den ersten Satz oder die ersten 2 Sätze von jedem Kapitel, soweit ich in 3 Minuten komme. Und habe mir dann da so Post-its reingemacht. Und ich habe gedacht, das nächste Mal beim Anfang von einer Lesung oder so, so nach dem Motto, hey Leute, um euch mein Buch vorzustellen und die Leute, die mitgebracht wurden oder so. Ich glaube, dass das bei eigentlich fast allen Romanen, auch zum Beispiel Kriminalromanen, wo es immer schwer ist, was liest man denn jetzt eigentlich auf der Lesung? Ich glaube, dass das eigentlich fast immer ganz gut funktionieren würde. Und das war irgendwie so ein schönes Potpourri, um mal so einen 70er-Jahre-Ausdruck zu verwenden. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass man irgendwie auf nicht so richtig festgenagelt wird, weißt du?
Ja, ich find's auch echt eine super Idee. Und ich habe auch gedacht, ich muss es mal austesten. Ja. Immer meine ersten Kapitelsätze hintereinander weg vorlese, was das mit mir und den Menschen machen würde.
Mach das mal bitte und berichte davon. Also das möchte ich gerne, weil wir auch ein oder zweimal über das Thema Lesung und so weiter gesprochen haben. Und das würde ich wirklich gerne, gerade vielleicht auch so für Buchpremieren oder so, als Tipp weitergeben.
Ja, total gut. Apropos Buchpremiere, wir reden über dein neues Buch, das in diesen Tagen erscheint. Habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen? Erscheint bei Rowohlt. Und die Buchpremiere ist am 17. Januar in Berlin im Pfefferberg-Theater und wird moderiert von Mareike Kaiser. Und ich sitze im Publikum und freue mich da schon sehr
drauf. Ja, ich freue mich auch total drauf. Und es gibt noch Restkarten und ich freue mich wirklich besonders über jeden sexy und bodenständig HörerInnen, die da auftauchen und
ja.
Ich glaube, das ist auch schön. Also das Buch erscheint unmittelbar vor Weihnachten, aber ich finde es schön, diese Veranstaltung. Wir haben es halt extra jetzt einen Tag nach deinem Geburtstag
Das ist mir aufgefallen
gemacht.
Und das finde ich sehr schön, habe ich mich wirklich sehr gefreut.
Ja, weil wir gedacht haben, dass es für dich schön ist, wenn du sozusagen, also andere Leute feiern in ihren Geburtstag rein, du kannst in meine Buchpremiere rein feiern. Das finde ich irgendwie toll.
Perfekt, vielleicht ja sogar mit dir, aber das müssen wir noch verhandeln, glaube ich.
Ich bin auf alle Fälle da, also ich würde mich freuen.
Ja,
sehr schön. Und du, die brauchst nicht zu sagen, der Januar, ich meine, du bist die Einzige neben meinem lieben Freund Patrick und der Frau meines Vaters, die ganzen Steinböcke, ihr seid die Einzigen, für die der Januar in der Mitte nicht so durchhängt. Normalerweise denkt man echt so, oh mein Gott, das ist der längste Monat. Und es ist darum Hoffnung im Pfefferberg-Theater am 17.
Ja, ich hoffe, dass er deswegen auch für dich nicht so durchhängt, weil du ja weißt, dass deine lieben Freunde, Freundinnen Alena und Patrick Geburtstag haben in der Mitte des Januars.
Total, gar nicht.
Das ist nicht null. Grund ist genug,
absolut
zu schöpfen.
Ja.
Ich du hast das Buch im Frühjahr, glaube ich, mehr oder weniger fertig geschrieben. Und
ja.
Zu dem Zeitpunkt habe ich es auch gelesen und dachte damals, als ich das Manuskript gelesen habe, oh, ich freue mich richtig drauf, das im Dezember, wenn es erscheint, nochmal zu lesen, weil dann werde ich es richtig gut brauchen können, weil dann sitzen wir hier wieder im Dunkeln und es ist irgendwie und alles wird oll sein und dann werde ich genau dieses Buch brauchen können, nicht ahnend, um wie viel beschissener einfach die Weltlage sein würde. Und sie war schon im Frühjahr des Jahres 2024 nicht so wahnsinnig rosig. Und ich wollte dich mal fragen, wie sich dein Gefühl zu diesem Buch im Laufe des vergehenden Jahres vielleicht gehalten oder vielleicht auch verändert hat, weil es wird ja für dich auch nicht anders gewesen sein.
Ja, also ursprünglich ist das Buch hervorgegangen aus einem Essay, den ich vor 2 Jahren fürs SZ-Magazin geschrieben habe, über die Frage, wie man seinen Kindern eigentlich noch Hoffnung machen kann, wenn man im Grunde genommen selbst nicht mehr so richtig welche hat, und zwar relativ konkret oder doch sehr konkret bezogen auf den auf die Klimakrise. Mhm. Und ich finde, dass es nach wie vor, was so das große, den großen Rahmen angeht, es ist einfach ein Buch über die Klima, den Umgang mit, den psychologischen Umgang mit der Klimakrise. Mhm. Ich verstehe, dass wir das, weil dann zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, an dem Buch zu arbeiten, der russische Angriff auf die Ukraine war und es offensichtlich war, dass es jetzt auch in Europa wieder Krieg gibt und so weiter. Ich verstehe, dass es dann zum Beispiel in den Ankündigungstexten insgesamt um die Weltlage ging und so weiter. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe dann zum Beispiel ich habe für die Brigitte ein Essay über das Buch geschrieben und über das Thema Hoffnung. Und der war aber fertig vor den Hamas-Terrorangriffen auf Israel. Und vor dem Krieg in Gaza. Und ich wurde dann gebeten, das Thema Antisemitismus da auch noch wieder mit, das muss man jetzt wirklich dann eben auch so brutal sagen, da dann einzubauen, einzufügen, einzuflechten. Ich weiß gar nicht, welches Wort dann überhaupt so einem Vorgang gerecht wird. Und ehrlich gesagt, ja, also ich glaube, dass das Buch und ich beide damit überfordert sind, verstehst du, also es ist, wie soll ich das sagen, es ist schlimm genug, dass es ein Buch über die Klimakrise ist und die Frage, wie man da eigentlich über irgendwie den Kopf über Wasser behält, wenn man daran im Hintergrund immer nachdenkt. Und ich weiß nicht, ob das Buch damit nicht im Grunde genommen schon überfordert ist. Das thematisiert das Buch, finde ich, auch selbst. Aber wenn du mich nach meinem Gefühl fragst, mir ist manchmal so ein bisschen beklommen, weil ich denke, ich hoffe, das Buch klingt nicht so, als könnte es irgendjemandem, der im Moment keine Hoffnung haben, zum Beispiel oder vor allem wegen dem, was sich in Israel und im Gazastreifen abgespielt hat, Hoffnung machen. Nein, kann es nicht.
Not possible. Ich habe tatsächlich, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich so ein kleines bisschen so eine, ich selber hatte die kindliche Hoffnung, dass ich das jetzt lese und du mir in dem Buch Hoffnung machst. Also ich lese das und du machst mir dann Hoffnung und habe dann festgestellt, ach scheiße, ich muss das ja offensichtlich selber machen mit der Hoffnung. Naja.
Naja, also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, also ich fand es zum Beispiel, ja, du musstest, was heißt, du musstest,
aber also die Hoffnung als eben nicht als Gefühl, dass man geschenkt bekommt von anderen, sondern als Tat, die man aktiv betreiben muss.
Ja, also ich habe versucht, darüber zu schreiben und mir auch darüber klar zu werden, dass so diese Möglichkeit, ja, also dieses, gibt halt so unterschiedliche Arten, entweder darauf zu hoffen, dass der Wissenschaft schon was einfallen wird, darum müssen wir doch jetzt eigentlich nicht so viel machen, was ich so als so eine reaktionäre Art von und auch als eine menschenfeindliche Art von Hoffnung und als falsche Hoffnung versuche zu analysieren. Und dann kenne ich natürlich auch so diesen Impuls, einfach ja so ein bisschen eben zu hoffen, dass schon irgendwas Gutes passieren wird, dass es schon irgendwie gut werden wird. Und dieser Ausgangspunkt, und das verstehst du aber, glaube ich, auch, waren so Gespräche mit meinen Kindern, die halt mittlerweile älter sind und die dann so mit 14, 15, 16 angefangen haben, so ganz konkret zu fragen, was ich mir eigentlich vorstelle, wie sie in 30 Jahren leben werden und ob ich eigentlich irgendwie, warum ich eigentlich irgendwie glaube, dass sie selber noch Kinder kriegen wollen oder so. Und ich finde, dann kommt man halt an so einen Punkt, wo man nicht mehr sagen kann, ach, wisst ihr was, macht euch mal keinen Kopf, es wird schon alles gut werden, sondern das ist so der Ausgangspunkt, dass man dann anfängt, eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gezwungen, darüber nachzudenken, ich kann jetzt nicht sagen, Leute, entspannt euch, das wird. Aber was sage ich denn dann? Und ich meine, davon handelt halt eigentlich, das Buch, ja. Ich finde, das Buch ist ein bisschen wie der Podcast, weil es halt schon so davon handelt, sich mit anderen zu verbinden, andere zu unterstützen und daraus selber Hoffnung zu ziehen und auch Hoffnung wirklich an so und auch Rat und Hilfe an eigentlich unmöglichen Orten zu finden, indem man irgendwie sich dafür öffnet.
Ja, ich habe mich selber so ein bisschen dabei ertappt gefühlt, es zu lesen, weil ich das Gefühl habe, dass ich und ich glaube viele meiner und unserer Generation immer sehr viel Hoffnung in die jüngere Generation so projizieren und denen ja auch so aufbürden. Also dieses ganze, ja gut, wir haben es irgendwie versaut, aber die jungen Leute von heute, also die gehen demonstrieren für Fridays for Future und die sind alle so klug und engagiert und haben das Herz am rechten Fleck, die werden das Ruder schon irgendwie rumreißen und was für eine faule Einstellung das eigentlich ist. Ja, und wie ungerecht es ist, dass Leuten wie, was weiß ich, Greta Thunberg, die ja denen das sozusagen so aufzubürden und das so drauf zu projizieren und dann plötzlich einen Schreck zu bekommen, wenn sie sich zum Beispiel politisch auf eine Art und Weise äußern, die man selber nicht so teilen möchte.
Ja, also dieses, das so wegzudelegieren, das ist tatsächlich für mich auch so ein großes, wirklich ein großes Thema. Und das ist natürlich auch für mich, ich bin dann noch mal in einer anderen Position als du, weil das lebenslange Wegdelegieren von Problemen und von Problemlösungen sind natürlich einem weißen able-bodied Cis-Mann in meinem Alter noch mal mehr mitgegeben. Also ich bin es ja jetzt einfach wirklich gewöhnt, dass die Probleme, die, dass sie es irgendwie immer die anderen haben und die anderen werden die dann schon auch lösen und ich freue mich dann auch, wenn die Hoffnung haben und finde das irgendwie ganz toll und vielleicht gehe ich alle paar Jahre auch mal auf eine Demo, aber wenn es dann zu voll wird, gehe ich auch wieder. Und es ist halt so eine Position, also erstens natürlich moralisch irgendwie total schwierig, aber ich weiß auch nicht, wie viel man halt irgendwie so davon selber am Ende hat, sich nur daran in Anführungszeichen zu erfreuen, dass andere das irgendwie schon hinkriegen werden. Mhm. ich bin beim Schreiben, muss ich sagen, hier echt auch so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Also ich finde, dass das Buch sehr schöne persönliche Passagen hat. Worüber ich froh bin, ist zum Beispiel, dass ich so an ein, zwei Stellen so ältere Texte von mir reflektiere, die ich so selber so vor 4, 5 Jahren über Ängste und über Krisen und so für Brigitte geschrieben habe und wo man dann in so einem Essay die Gelegenheit hat, sich das eigene Schreiben auch nochmal anzugucken und zu sagen, okay, was habe ich damals eigentlich gemacht? Wie kann das sein? Also so ein Gefühl, nochmal so zurücktreten zu können. Ja, und gleichzeitig, also das, was du beschreibst, dass man mit dieser Hoffnung an das Buch rangeht, das wird mir, der Pastor Till macht mir jetzt Hoffnung und so weiter.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Überhöhung. In diese Position begebe ich mich ja dann selber auch wieder und das macht mir dann zwischendurch auch manchmal Angst. Und das Buch ist für mich ein, das muss ich wirklich sagen, aber vielleicht ist es beim, wenn man es liest, auch gar nicht so schlecht. Das ist für mich echt ein Wechselbad der Gefühle auch.
Mhm. Ja, war es für mich auch beim Lesen, aber das nimmt ihm nichts von seiner, von der Lesefreude und der, ja, der, jetzt fällt mir das, habe ich das Wort nicht
parat. Es ist so kurz, es ist halt auch so kurz, insofern ganz ehrlich, Leute, also das ist jetzt auch nicht so.
Es ist
also,
kurz und Leute, es ist ein super Weihnachtsgeschenk.
Naja, ich finde halt vor allem auch, also es hat 120 Seiten. Ich finde, da gibt es eigentlich keine Ausrede.
Es ist wie eine gute Predigt. Wie gesagt, du schreibst ja darin auch, durchaus, dass du keiner Kirche angehörst, aber doch irgendwie so einen irgendwie kindlichen Ansatz ans Beten hast und irgendwie auf eine Art auch glauben möchtest. Und insofern finde ich das, Pastor Till, ich sag dir, das ist für deine zweite Lebenshälfte. Es ist vielleicht nochmal ein guter Plan B,
also
deine eigene Church zu machen.
Habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Diane hatte ja vor 1 oder 2 Wochen ein Konzert mit ihrem Chor, das habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, oder? In einer Kirche in Groß-Borstel. Und als wir da so reinkamen, das war so eine typische, doch, wir haben da, glaube ich, schon drüber gesprochen, aber nicht mit unseren HörerInnen. So eine 60er-Jahre sachliche protestantische Kirche, wo dann auch die Kanzel so zu ebener Erde war. Und ich bin natürlich beim Hinsetzen aus Spaß erstmal auf diese Kanzel zugesteuert und habe, um meine Tochter zu foppen, so getan, als würde ich mich jetzt da hinstellen und den Wartenden und sich Hinsetzenden einfach ein bisschen was zu erzählen.
Ja.
Und Diana hat das auch gesehen und hat dann später zugegeben, dass sie auch den Impuls hatte, sich da mal hinzustellen. Aber niemand in meiner Familie wäre überrascht gewesen, wenn ich kurz ins Mikrofon gemacht hätte und dann gesagt hätte, Leute, und so ein bisschen vorweihnachtlich einfach ein bisschen abgepredigt hätte.
Er hätte der Veranstaltung wahrscheinlich genau die richtige Portion Gravitas noch verliehen. Und dann der schöne Chor.
Aber du hast ja ja, das war krass. Die haben halt so Sachen wie Legendary und Take Me to Church und
schön.
Also, das war wirklich cool, war echt super. Ich. Aber du hast neulich, hast in der Kirche gelesen und sie haben dir sogar angeboten, du könntest von der Kanzel lesen, aber du hast es nicht gemacht, oder?
Ja, das stimmt. Naja, es lag daran, sie hatten schon aufgebaut vor dem Altar einen Sessel und ein Tischchen und ein Mikrofon und haben mir dann angeboten, ich könnte natürlich auch von der Kanzel lesen. Und dann dachte ich, wenn ich mich jetzt aber sozusagen gegen das schon eingerichtete Setting entscheide und sage, nö, ich möchte schon mal richtig im Predigerton, ja, im Stehen und so weiter. Dass das es kam mir irgendwie unchristlich und unbescheiden vor. Und ich bin ja auch, ich bin zwar evangelisch getauft, aber irgendwie so ein bisschen katholisch sozialisiert und bei den Katholiken ist das wirklich, also das ist schon das geistliche Privileg, da an die Kanzel zu treten.
Ja, schade, weil ich meine, ganz ehrlich, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht bibelfest genug und ich möchte auch wirklich niemandem zu nahe treten, aber es muss ja auch bei Jesus irgendeine Initialzündung gegeben haben für das Christentum. Und vielleicht wäre dieser Moment, wo du da durchaus auch aus diesem ökumenischen Kontext an diese Kanzel getreten und da gelesen ist, vielleicht wäre da einfach eine ganz neue Religion entstanden, von der wir überhaupt nichts wissen und die jetzt aber einfach, weil du im Gegensatz zu Jesus gezaudert hast, nicht entstanden ist.
Du hast ja am Ende auch gezaudert oder hat dich deine Familie aktiv davon abgehalten? Hat deine Tochter dich am Ärmel gepackt und hat Nein, Papa, Nein gerufen?
Nein, Katharina hat geschrien, Papa, es reicht, ist dir das Hoffnungsbuch nicht schon peinlich genug? Und dann habe ich gedacht, na gut, sie hat recht, wirklich, ganz ehrlich. Das ist ja im Grunde es ist, das Hoffnungsbuch ist so ein bisschen ein Schritt vorm, also der nächste Schritt wäre, dass ich mich mit dem Hoffnungsbuch neben die Leute mit dem Wachturm an den S-Bahnhof Altona stelle.
Genau, ganz genau.
Ich will das nicht zu klein machen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, was ich an dem Buch im Nachhinein, also ich will hier auch wirklich versuchen, über das Schreiben zu reden, also wo ich dann immer so gemerkt habe, dass ich manchmal natürlich, als ich das Buch geschrieben habe, das Gute war, dass ich ein, zwei Texte schon in roh, in so einer Form hatte, an denen ich mich so ein bisschen orientieren konnte, nämlich genau diese beiden aus dem SZ-Magazin, der eine darüber, wie man und ob man seinen Kindern eigentlich überhaupt Hoffnung machen kann und der andere darüber, warum ich eigentlich bete, obwohl ich weder getauft noch je in der Kirche war, noch an, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, noch an Gott glaube. Diese beiden Texte gab es, aber ansonsten, ich habe natürlich manchmal auch so gedacht, müsste ich nicht eigentlich viel mehr Ehrfurcht und viel mehr Respekt vor diesem riesigen Thema haben und habe mich dann darum oft in so ganz kleine Sachen, scheinbar kleine Sachen, ich will nicht sagen zurückgezogen, aber auf die besonnen, also weiß ich nicht, irgendwas, was mir im Online-Sprachkurs klar geworden ist oder bei Besuchen bei meiner Mutter oder am Ende schreibe ich eigentlich auch hauptsächlich über zwei Gedichte, die kurz sind.
Ja.
Und irgendwie habe ich so gedacht, das ist sowieso was mir auch insgesamt beim Schreiben gefällt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Das machst du, finde ich, in deinen Romanen auch, wenn die Themen sehr, sehr, sehr groß sind und vielleicht auch schmerzhaft oder auch drohen, peinlich oder pathetisch oder klischeehaft zu werden, dann ist es nicht verkehrt vielleicht, sich auf die Details
und klein,
auf
die, genau.
Ja, oder?
Ja, es runterzubrechen auf was ganz Kleines, ja, finde ich auch sehr schöne Beobachtung. Das eine Gedicht, von dem du sprichst, ist von Emily Dickinson, The Thing with Feathers. Ich rede schon so viel Englisch immer im Adventskalender, deswegen werde ich das jetzt hier nicht rezitieren. Aber
ich habe heute Morgen auch gedacht, also vor allem, ich habe ja, als du es geschnitten hast, habe ich die Passage ungefähr 30 Mal gehört. Es ist schon ein halber Sprachkurs eigentlich.
Ja, vor allem ein super Aussprachekurs, weil mein Englisch natürlich absolut flawless ist. Nein, ist es nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Gedicht handelt ja davon, dass die Hoffnung, also dieser kleine Vogel, der sich nicht unterkriegen lässt und auch im ärgsten Sturm für uns singt und im Gegenzug nichts von uns erwartet.
Ja.
Und ich frage mich, ob das überhaupt stimmt.
Ja.
Weil ein anderer Aspekt in deinem Buch ist ja, dass es eben nicht so ist, dass die Hoffnung einfach immer da ist, sondern man muss sie dann am Ende vielleicht doch ein kleines bisschen füttern und aktiv was für sie tun, damit sie gedeihen kann.
Ja.
Oder nicht. Oder ist es eine Fehlinterpretation? Du hast Amerikanistik studiert, vielleicht ist es auch eine Fehlinterpretation.
Nee, ich glaube, dass das, würde sagen, dass du total recht hast, aber ich weiß nicht, ob es am Ende so eine Metapher ist, die so mathematisch oder so aufgehen muss. Für mich ist dieses Gedicht von dem kleinen Vogel Hoffnung, der halt singt, auch wenn er irgendwie keine Körnchen von einem kriegt. Ich empfinde das, oder für mich habe ich das eher auch an dieser Stelle so interpretiert, dass es die Möglichkeit, Hoffnung zu haben, beschreibt und dass man da eigentlich, dass es ein ganz schöner Vorschuss ist, den man die ganze Zeit irgendwie kriegt, so nach dem Motto, wow. Weil ganz ehrlich, offensichtlich, ich meine, wir wissen alle, dass wir nicht ewig leben werden. Und wir leben alle davon, dass wir, obwohl es grauenvolle, schreckliche Ereignisse auf der Welt gibt, in unserer unmittelbaren Umgebung und in weiterer Entfernung, wir leben trotzdem zum großen Teil so, dass wir ganz gut durch den Tag kommen. Mhm. Und wenn es uns nicht gelingt, dann gilt es als Krankheit. Das heißt, es ist ja offensichtlich, ist ja eine Grundhoffnung da. Und ich finde, dass sich daraus eher so, das ist für mich das Vögelchen, was einfach immer vor sich hin zwitschert, ob man es hört oder nicht. Aber irgendwie, es kann halt nicht sein, dieses, du hast mich jetzt gezwungen, die ganze Zeit Vögelchen zu sagen, das zahle ich dir eines Tages heim, ey. Ich kann jetzt auch nicht zurückgehen, kann jetzt nicht plötzlich Vogel sagen. Also dieses Vögelchen, das immer, wir können dieses Vögelchen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit sich selbst überlassen. Verstehst du? Und das ist für mich so, das ist für mich, wenn man diese Metapher durchziehen will durchs Buch, das ist für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt und das ist das, was daraus eigentlich, was sich daraus eigentlich für mich ergibt. Ich hoffe aber, also ich zitiere ja tatsächlich noch ein anderes Vögelchen-Gedicht, von Emily Dickinson und natürlich auch das berühmte Gedicht von Hilde Domin, wo es darum geht, dass man dem Wunder, ich weiß nicht, ob Hilde Domin Vögelchen schreibt, ich bin jetzt irgendwie völlig innerlich völlig zerstört, ich weiß es nicht mehr, dass man dem Wunder, ohne müde zu werden, die Hand hinhalten soll, wie einem Vögelchen. Es zeichnen sie sich einfach ab, dass es da so eine Metaphernwelt bereits gibt, in der ich mich dann eben gerne bewege. Als der Paradiesvogel, der ich nun mal bin, Alina.
Ja, ich liest du eigentlich viel Lyrik und ziehst du vor allem aus Lyrik Hoffnung?
Nope. Mm-mm, gar nicht. Also ich
oder aus das, Literatur im Allgemeinen?
Also ich beschreibe in dem Buch, dass, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch der Grund, warum diese Gedichte von Emily Dickinson so eine große Bedeutung für mich haben, dass ich in meiner Uni-Zeit, ich weiß, das kann man, das ist heute schwer zu vermitteln, ich hatte eine total einschränkende und wirklich schreckliche Sprechangst und habe von meinem ersten Semester im Frühjahr 1990 bis zum Abschluss meiner Magisterarbeit 1997 niemals außerhalb eines Referats in einem Seminar oder einer Veranstaltung irgendwas sagen können. Mhm. Und habe dann mich immer so vor Angst und Scham in so eine dicke Gesamtanthologie der amerikanischen Literatur geflüchtet und habe da irgendwie diese Gedichte von Emily Dickinson, die haben mich irgendwie so gehalten, aufgefangen. Mhm. Und ich suche seitdem leider vergeblich diesen Effekt in Gedichten. Du bist auch keine Lyrikleserin, oder?
Nein, aber wenn ich welche lese, dann merke ich, dass sie mich wahnsinnig anrührt. Also dass wenig Geschriebenes mich so anrühren kann, wie Lyrik es tut.
Ja, das geht mir, also wenn ich habe dann auch tatsächlich in der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, Gedichte von Hilde Domin gelesen. Und es gibt von der Borska ein Gedicht über den Tod ohne Übertreibung, was auch ein wahnsinnig rührendes Gedicht. Das geht mir auch so, aber ich gebe zu, dass ich zu, dass mir, also mir fehlt einerseits, mir fehlt irgendwie das Fachwissen, um gezielt Dinge in der Lyrik zu finden, AutorInnen, von denen ich dann davon ausgehen kann, dass sie mir gefallen, und mir fehlt die Geduld, mich auf zu viel Lyrik einzulassen.
Blöd. Ich habe auch keine Ahnung von Lyrik, aber ich habe zum Beispiel ein Post-it an meinem Schreibtisch mit einem Mascha Kaleko 2-Zeiler.
Oh.
Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond.
Oh.
Und das ist, eben weil sie es reimt, kann man sich es ja auch immer so gut merken. Und das ist manchmal wie so ein kleines Mantra, wenn es irgendwie gerade finster ist.
Ja, interessant. Also
und insofern finde ich, dass manchmal die Lyrik, also was so Hoffnungspotenzial betrifft, vielleicht sogar mehr anzubieten hat als vieles andere.
Ja, mich hat tatsächlich auch dieses Gedicht von Erich Kästner sachliche Romanze hat mich nicht komplett, aber in Ansätzen über die ein oder andere Trennung nicht hinweggetröstet, aber mitgetröstet. Also dieses,
du weißt nicht, ehrlich gesagt.
Ach, echt, ich finde, dass dieses entkamen ihre Liebe abhanden wie anderen ein Stock. Es ist einfach so, es kann, die Liebe kann einfach abhanden kommen. Und ja, plötzlich guckt man in so einen Abgrund, aber es ist so eine lyrisch verdichtete Form von, es hat nichts mit dir zu tun oder so. Und ich finde, dass dieses Gedicht nimmt dem Ganzen nicht den Drama und das Pathos und die Traurigkeit, aber es, was, ja, das sind das, aber okay, wow, wir haben lauter Trostgedichte, wie schön.
Ja, sehr gut.
Hoffnungsgedicht. Ich habe also tatsächlich, es kommt ja Weihnachten, die Freundin, wir feiern mit der Freundin meines Sohnes Weihnachten, die englischsprachig ist, und ich habe tatsächlich, weil ich gedacht habe, ach, wir haben so ein paar Weihnachtsgeschenke für sie, und ich habe gefunden, dass es einen Band mit Gedichten von Mascha Kaliko Deutsch-Englisch gibt, und den habe ich für sie besorgt.
Toll.
Lustig, da ist es nämlich auch, das ist auch, du hast recht, ich habe das mir bei dir auch schon aufgefallen. Hast du, man findet schon Hoffnung in der Literatur, oder sonst würden wir ja nicht lesen.
Ja. Findest du eigentlich Hoffnung in der Literatur, wenn du sie selber schreibst?
Du willst diesmal wirklich nur über mich sprechen.
Ja, ist doch dein Schiff, freu dich doch.
Nö.
Du stehst ja nicht so gerne im
Mittelpunkt. Oh, ja, stimmt, das ist richtig.
Ja, vielleicht finde ich eher Trost in der Literatur und nicht so sehr Hoffnung. Aber mich würde interessieren, ob du dir selber Hoffnung machen kannst, indem du schreibst.
Ja, total. Und das ist auch wirklich, also das ist eine Sache in dem Buch. Das ist auch sowas, wo es um so Kleinigkeiten geht, wo ich versuche zu beschreiben, wie viel in unserem Leben, also wenn man so denkt, oh Mann, wenn ich mir jetzt so alles angucke, ich habe eigentlich, ach, wo soll die Hoffnung überhaupt herkommen und so weiter. Und wir sind es ja eigentlich irgendwie gewöhnt, dass wir, ich meine, in Berlin wirst du es sehr gut nachvollziehen können, gegen jede Wahrscheinlichkeit stellt man sich immer wieder auf den S-Bahnhof oder an die Bushaltestelle und hofft, dass irgendwas kommt irgendwann. Und oft wird diese Hoffnung enttäuscht, aber trotzdem macht man es immer wieder. Und man würde aber nie sagen, man würde das nie so als große Hoffnungsgeste betrachten. Und tatsächlich, ich habe darüber auch nachgedacht, weil beim Schreiben, es ist ja schon so, also du kannst, finde ich, ohne Hoffnung ja überhaupt nicht schreiben. Also wenn zum Beispiel jetzt in der Phase, in der du bist, wo du das, das ist so geil, wie ich es immer wieder zurückbiege, wo du das den dritten Roman vorbereitest und an einem Exposé arbeitest und so, ohne die Hoffnung, dass das gelingen kann und gelingen wird, könnte man ja überhaupt nicht damit anfangen, oder? Und man nennt es beim Schreiben, finde ich, nicht so. Ist ganz lustig, dass wir bei dem Adventskalender die ein oder andere Tipp-Ding hatten, wo das so ein bisschen durchgeschimmert hat, was dich ja auch wahnsinnig wütend gemacht hat. Zum Beispiel das erste da, was ich hatte mit von Joyce Carol Oates, dass man hoffnungsvoll bleiben soll. Du bist ja echt was sofort im Rage-Mode. Aber ja,
nur weil man dann auch mit dem Schlimmsten rechnen soll, darum deswegen war ich im Rage-Mode.
Ach so.
Außerdem wollte ich es dir auch nicht so leicht machen und immer so, oh ja, schön, Till, oh super, danke für diesen tollen Tipp, sondern ich wollte auch ein bisschen dagegenhalten. Ja.
Ja, verstehst du, was ich meine? Also eigentlich.
Ja, total. Aber denkst du manchmal drüber nach, träumst du manchmal von einem Beruf, der nicht so sehr auf Hoffnung basiert?
Boah, ja, ey, oder?
Wo man einfach seine Arbeit macht und jeden Monat kommt das gleiche Geld. Es ist klar, das ist es auch. Also vielleicht wird man irgendwann Abteilungsleiterin, im besten Fall. Aber es gibt keinen offenen Weg nach oben. Mhm. Aber eben auch nicht so ein Abgrund. Mhm.
Es ist interessant, weil ich mich auf eine Art frage ich mich, ob nicht jeder Beruf so eine Komponente hat. Also, dass du halt irgendwie, wenn ich meine Schwester mir angucke, die Tischlerin ist, und dass du dann nicht auch irgendwie hoffst, dass das alles dann am Ende doch reinpasst und dass die Abmaße gestimmt haben und dass du das Material recht. Ich weiß es nicht genau. Oder ich frage mich, ob das nicht einfach auch eine Veranlagung ist, weil immer wieder sich sozusagen darauf zurückziehen zu müssen am Anfang des Schreibens, dass das Vögelchen weiter singt, auch wenn man ihm nicht so viele Körnchen gibt, weil man voller Selbstzweifel ist und so. Ehrlich gesagt, selbst als ich einen Bürojob hatte, habe ich immer wieder so gedacht, oh Gott, ja stimmt, nachher ist die und die Konferenz und ich hoffe, das läuft alles gut und ich hoffe, ich habe das richtig vorbereitet und vielleicht lag es daran, dass ich relativ jung, Anfang 30 war oder so, aber ich habe selbst bei solchen Routinesachen, ich bin jemand, der ganz oft so denkt, oh, ich hoffe, das klappt alles. Irgendwie da habe ich immer Zweifel und weil sagen, ich hoffe, es klappt, drückt ja eigentlich aus, ich bin mir nicht sicher und
ja, aber das ist ja eher die Hoffnung, dass nichts Schlechtes passiert. Aber die Sache beim Buchschreiben ist ja, dass wenn man, dass man anfängt, ja auch immer wie so eine Karotte vor der Nase hat, irgendwann kommt der ganz große Durchbruch und dann hab ich's geschafft, sozusagen.
Hinten trägt der Fuchs die Eier.
Hinten trägt der Fuchs die Eier, genau.
Ja, das stimmt.
Und manchmal ist das ganz, finde ich es auch ganz schön. Also ich meine, ich habe leicht reden, weil ehrlich gesagt hat sich diese Hoffnung für mich auf eine Art ja auch zumindest einmal erfüllt oder anderthalb Mal und das ist toll. Jetzt sozusagen hat die Hoffnung, steht jetzt irgendwie auf einer anderen Schwelle, nämlich dass es jetzt bitte, wenn es geht, wenigstens ansatzweise so weitergehen möge, noch ein kleines bisschen. Ja, aber manchmal finde ich es schon ganz schön hart, wie viel man sozusagen, wie viel Gewicht diese Hoffnung tragen muss in diesem Beruf.
Ja, das stimmt. Das stimmt total, absolut. Du hast recht. Und entschuldige, wenn ich jetzt ausnahmsweise mal wieder auf mein Buch zurückkommen darf.
Ich dachte, ich gebe dir mal eine kurze Pause, damit du mal durchatmen kannst, dich sammeln und so.
Nee, und genau darum geht es ja auch in dem Buch, dass es irgendwie ganz schön hart ist, wie ich will jetzt die Hoffnung auch nicht die ganze Zeit personifizieren. Das ist irgendwie ein hartes Wort, wenn man das mehr als 5-mal hintereinander gesagt hat. Aber wie viel Aufwand und wie viel Beharrlichkeit es dann irgendwie braucht. Und vor allem, und das ist ja nur auch sozusagen der Grundtenor unseres Podcastes geworden, dass man es halt einfach, alleine auch nicht schafft. Und das ist irgendwie auch das Buch endet damit, dass ich in der Danksagung auch wirklich nochmal versuche, diesen Gedanken zu entwickeln, dass halt Hoffnung so in der Zusammenarbeit und in der Gemeinsamkeit halt irgendwie nur möglich
wächst,
ist und überhaupt entsteht, was, glaube ich, für viele Leute, meine nicht umsonst gibt es Kirchengemeinden, Gewerkschaften, alles Mögliche, was, glaube ich, für viele Leute tatsächlich sehr viel klar ist. Komischerweise für sehr viele Leute aber auch nicht mehr. Also ich bin zum Beispiel jemand, der erst immer denkt, das müsste man alleine hinkriegen oder damit müsste man alleine fertig werden. Das ist mir irgendwie so beigebracht worden und ich glaube, dass es relativ viele Menschen in, zumindest noch in meiner Generation, du bist ja schon die Nachfolgende, gibt, wo die Eltern auf eine Art mit sich beschäftigt waren, keine Ahnung, das ganz klar war, das muss man jetzt selber irgendwie regeln und das führt dann halt irgendwann dazu, dass man auch beim Thema, oh mein Gott, wie werde ich eigentlich jetzt mit diesem emotionalen Problem fertig, beziehungsweise was machen wir jetzt eigentlich als Welt, als Gesellschaft und so, zu denken, nee, das musst du nicht alleine machen, du kannst gucken, welche anderen Leute auf einem Weg sind, der dir gefällt. Und wenn du wenig Kraft hast, dann kannst du die ein bisschen unterstützen. Und wenn du mehr Kraft hast, kannst du richtig mitmachen, whatever. Die Kehrseite davon ist, weil das jetzt vor Weihnachten kommt, finde ich halt auch, dass das Buch hoffentlich so eine Entlastung ist, dieses Thema, von diesem Thema, dass man so viele, also dass man auf dieser individuellen Ebene Weltprobleme lösen kann, weißt du? Also zum Beispiel eben Umweltprobleme oder Klimaprobleme, indem man nicht beim Amazon bestellt oder indem man
seinen Müll ordentlich trennt.
Genau, das ist, finde ich, genau das Gleiche, dass man im Grunde genommen damit, indem man dem Einzelnen, der Einzelnen dieses Gefühl gibt, wieder nur dazu, also eigentlich Hoffnung zerstört, weil man ja sagt, du alleine bist dafür zuständig. Und kümmer du dich bitte genau darum, dass dass dein Bestellverhalten besser wird und so. Das ist Ja, es ist eine, das ist für mich eigentlich, deshalb ist es mir beim Schreiben erst klar geworden, dass ich das total hoffnungslos finde, weil ich irgendwie denke, ey, lasst doch die Leute bei den Sachen, die es ihnen einfacher und angenehmer machen, in Ruhe und lasst, unterstützt die Leute da, wo es wirklich darum geht, insgesamt an den Strukturen und an Regeln und an Einstellungen was zu ändern.
Ja, und es ist gerade das ist ja auch sowas Gemeinschaftsverhinderndes, weil sobald man darauf zurückgeworfen wird, dass man nur ein wertvoller Mitbürger dieser Gesellschaft ist, wenn man nicht bei Amazon bestellt oder wenn man seinen Müll ordentlich trennt, man natürlich auch immer sofort auf die anderen guckt, feststellt, die machen das gar nicht und sich irgendwie von denen abgrenzen will oder das Gefühl hat, wieso muss ich all diese Last alleine tragen, wenn du deinen Müll nicht ordentlich, also weißt du, deswegen das gut für alle, die das auf jeden Fall machen, wenn sie daraus ein gutes Gefühl ziehen.
Ja, das genau,
ist, absolut. Da ist ja auch überhaupt nichts gegen einzuwenden.
Um Gottes
Willen.
Wenn
man sagt, man hat das Gefühl, es nährt die eigene Hoffnung. Aber die Fixierung darauf, dass es alle so machen müssen und dass es nur so gehen kann, finde ich die vereinzelt und das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
Und es ist ja ganz offensichtlich, das streife ich im Buch auch einfach, es ist keine Verschwörungstheorie zu sagen, dass genau das der Sinn hinter solchen Sachen ist. Also das Beispiel ökologischer Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, der einfach definitiv komplett alles dokumentiert von der petrochemischen Industrie erfunden worden ist, damit halt die einzelnen Menschen irgendwie sagen, oh mein Gott, mein Fußabdruck, ich bin schuld. Und genau das Gleiche, finde ich, passiert bei solchen Sachen dann eben auch. Also ich bin total dafür, dass überall der Lohn in den Amazon Logistikzentren und so weiter verdoppelt wird und dass nichts mehr wegschmeißen und vernichten dürfen und dass dadurch alles irgendwie komplizierter wird. Aber solange das nicht so ist, bin ich froh darüber, dass ich nicht manchmal das Haus nicht verlassen muss und auch manchmal nicht verlassen kann, whatever. Ja.
Ja.
Mensch, Alina, ist schon echt. Ich wollte gerade was anderes noch sagen zu dem Buch, aber vielleicht reicht es jetzt auch.
Ich möchte es jedem anempfehlen und ich hoffe, dass es ganz viel noch verschenkt wird zu Weihnachten. Das ist wirklich ein fantastisches Weihnachtsgeschenk und genau das richtige Buch zur richtigen Zeit, wenn man Ideen sammeln möchte, wie man sich selber ein bisschen Hoffnung machen kann.
Das hast du sehr schön gesagt. Warum habe ich dich nicht um einen Blurb gebeten? Und,
weil du hast mich noch nie um einen Blurb gebeten und
ja, das ist interessant. Das ist wirklich ein interessantes Thema. Darüber haben wir auch noch nie gesprochen. Ich bin nicht in so Blurb-lustigen Blurb-affinen Verlagen. Also bei den
die BTB. Ich habe dich ja auch noch nie um Blurb gebeten, aber ich finde es auch merkwürdig, Leute blurben zu lassen.
Ich schicke dir ständig Blurbs. Es ist mir schon aufgefallen, dass du die nie verwendest. Also im Grunde ist jede WhatsApp von mir ist ein Blurb.
Ja, also ich bin ja um mir selber in einem Moment der Hoffnungslosigkeit und der Wut, meistens wenn sowas passiert, spende ich irgendwie Geld, aber in dem Fall bin ich aus Wut und Verzweiflung über Wahlergebnisse bin ich in eine sogenannte Verbotspartei eingetreten und das Erste, was ich da vorbringen werde in meiner anstehenden Parteikarriere, ist, dass ich Blurbs verbieten möchte. Ich finde
sehr gut.
Blurbs gehören abgeschafft und zwar für alle.
Ich wusste nicht, dass man von Berlin aus in die CSU eintreten kann, aber more power to you, also krass. Der Blurb.
Ich meine, du kennst mich, hast du eine Vorstellung, wie hammergut ich im Dirndl aussehen würde? Manchmal habe ich so eine Vorstellung von mir selber als jemand, der ab und zu Tracht trägt. Und dann ist es leider total gar nicht Teil meiner Lebensrealität, aber es würde mir wirklich, also es würde meiner Physiognomie irre schmeicheln.
Es würde dir,
ganz ehrlich. Und das alleine ist für mich Grund genug.
Es würde auch zu deiner Persönlichkeit gut passen. So eine Trachtendomina.
Krass, wie du hier kurz vor Weihnachten hier noch so Bänger raushaust.
Stell dir das mal vor.
Domina. Ich wusste gar nicht, dass Domina das ist, was du irgendwie, was als erstes in deinem Kopf landet, wenn du, na gut, okay, alles klar. Ja.
Für mich bist du die Anti-Blurb-Domina der deutschen Podcast-Szene.
Dafür blurbe ich ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und ich tue es, wenn ich es tue, tue ich es auch immer begeistert.
Hast du schon mal von Selbsthass gehört?
Nein, ey, wenn mich Leute lieb um einen Blurb bitten und mir gefällt das, was sie geschrieben haben, dann blurb ich es auch gerne. Wenn es gerade geht, mache ich das.
Aber das ist genau,
insgesamt ja. möchte ich das Blurb-Wesen abschaffen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht Leuten ihre Bücher blurb.
Also bevor du angefangen hast, mich mit diesem Dirndl-Thema zu derailen, wollte ich eigentlich auch genau das, wollte ich eigentlich auch genau das sagen.
Ich habe nicht geahnt, in welche Richtung ich das derailen würde.
Also ich habe tatsächlich auch noch nie bereut, ein Buch gelesen zu haben, was du geblurbt hast, aber es ist genau das Gleiche. Man kann eben auf der individuellen Ebene das strukturelle Problem nicht lösen. Man kann nicht das Thema Blurbs lösen, indem man nicht blurbt. Ich versuche es und ich habe eher das Gefühl, dass es dazu führt, dass ich dann manchmal auch so denke, ich muss mich dann so ausführlich erklären, warum ich den Blurb nicht schreiben möchte, dass dann sowas Unangenehmes entsteht und ich dann auch denke, warum hast du es nicht einfach gemacht? Was sollte das jetzt? Tja.
Ja, aber guck mal, um das jetzt auch nochmal zurück zum Thema Glauben zu wenden. Ja. Die Berliner CDU hat als Antwort auf den sogenannten PISA-Schock jetzt verfügt, ja, wir könnten natürlich Lehrermangel, die ganzen systemischen Ungerechtigkeiten und sowas könnten wir natürlich angehen, machen wir aber lieber nicht, sondern wir machen jetzt lieber wieder Einführung Religionsunterricht. Und damit die Kinder, wenn sie schon in ihren Schulen alleingelassen werden und ständig gesagt bekommen, dass sie irgendwie nicht genug leisten, dass sie wenigstens was haben, woran sie glauben können.
Ja,
macht dir das nicht Hoffnung, Till?
Wenigstens nicht in die Hölle kommen und wenigstens im Jenseits vielleicht eine gute Schulbildung erhalten. Ach, Alina, ich finde das so verblüffend, weil wirklich, als ich Berlin verlassen habe, war die CDU am Boden und ich dachte, vielleicht
ein Zombie,
vielleicht
immer wieder aus seinem Grab.
Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als die Berliner CDU, bis man sich die Hamburger, die Hamburger CDU angeguckt hat. Das ist auch wirklich eine ganz harte Ansage. Ey.
Deswegen ziehe ich jetzt nach Bayern und habe endlich einen Dirndl.
Ich finde das total toll. Ich finde es super, dass du in eine Partei eingetreten bist. Darüber habe ich auch sehr liebevoll in dem Brigitte-Essay über Hoffnung geschrieben. Weil
was?
Ich find,
oh Gott.
Nein, nicht über dich. Nicht über dich persönlich. Aber lustigerweise, das hat sich total überschnitten. Ich wusste das nicht. Und ich habe zum Beispiel als ein Beispiel geschrieben, wirklich das primitivste Beispiel, dass halt der Eintritt in eine Partei ein Zeichen von Hoffnung ist. Und dass in Deutschland aber auch gerade in so intellektuellen Kreisen und so weiter eigentlich nichts verbreiteter ist, als sich über Leute lustig zu machen, die irgendwie Parteifunktionäre oder in Parteien und so weiter sind. Und wo ich dann so geschrieben habe, das Allermindeste wäre ja eigentlich, das als Zeichen von Hoffnung zu sehen. Und die Menschen, die das also schon, die in der Lage sind, aufgrund dieses Zeichens von Hoffnung zu handeln und in eine Partei einzutreten, dass man die wenigstens nicht noch entmutigt, sondern sie irgendwie unterstützt. Und darum in dem Sinne, wow.
Naja, vor allem, weil man dann merkt, das war mir auch nicht so klar, also ich mache überhaupt nichts, ich zahle wirklich nur Geld bislang, aber ich bin jetzt natürlich da in allen möglichen Mailinglisten und dann stellt man eben fest, man denkt ja, wenn man an eine Partei denkt, immer nur an die ganzen, eben die Funktionäre, aber wie viele Leute da, die nie damit in irgendeiner Form Geld verdienen werden, nie irgendein bezahltes Amt innehaben werden, wirklich in ihrer Freizeit ehrenamtlich dafür irgendwie Sorge tragen wollen, dass das Gemeinwesen irgendwie funktioniert und dass die Demokratie am Laufen gehalten wird. Darüber kann man sich dann, das wird einem dann so klar,
absolut,
wie viele Menschen das tun. Einfach so.
Ja. Sehr schön. Ich danke dir, Alina.
Ich danke dir, dass du dieses wunderbare Buch geschrieben hast und irgendwie an dieser Stelle auch für ein weiteres wirklich tolles und ereignisreiches Podcast, ja.
Ja, dir auch. Und vielen Dank. Ich habe heute Morgen auch tatsächlich, ich habe mich so gefreut, dass unser nordamerikanisch-kanadischer Freund Dorian Stuber mit seinem, dass er uns immer so kommentiert, schreibt mir Nachrichten und wir tauschen uns aus über unseren Adventskalender und mir ist dann so eingefallen, dass es in diesem Jahr auch einfach so schöne Sachen gab Und zum Beispiel war es für mich total schön, dass, da warst du leider nicht da, dass Dorian mich in Deutschland, als er hier war, auch besucht hat. Und wir, ohne uns überhaupt persönlich zu kennen, drei total lustige und schöne Tage miteinander verbracht haben. Dann habe ich noch so ein paar andere Sachen aufgezählt. Und das Hauptding, was ich halt auch aufgezählt habe, was dieses Jahr einfach überraschend und schön und toll war, war zum Beispiel unsere Jubiläumsfeier. Alter, was war das?
Ja, das war der Hammer. Das war echt toll. Das war so toll, dass wir es auf jeden Fall im Frühjahr nochmal machen.
Ja, wir sind dabei, einen Termin zu suchen. Und wir werden erstmal auch wieder in Berlin sein.
Wir freuen uns auf jeden Fall
aufs nächste Podcast-Jahr.
Aufs nächste Podcast-Jahr. Und wünschen euch allen eine schöne Vorweihnachts- und dann Weihnachtszeit und einen guten Rutsch und noch viel Spaß mit
auf,
dem.
Wir sprechen doch noch.
Ach ja, stimmt ja, morgen früh sehen wir uns ja noch.
Und ganz ehrlich, ich habe mir schon wieder den Wecker auf 5 gestellt und ich möchte auch, dass das weiterhin gewürdigt wird.
Ja. Ja, das ist.
Und ganz ehrlich, Alina, auch nochmal dir ganz, ganz vielen herzlichen Dank für die viele, viele Schneidearbeit in diesem Jahr, die ganze Technik, den ganzen Technik-Support und alles und dafür, dass du jeden Morgen wirklich um 6:00 diesen Adventskalender hochlädst. Das ist einfach der Wahnsinn.
Ja, ist auch immer, wenn ich um 5.45 Uhr schon fertig bin, warte ich echt wirklich bis 6:00. Ja. Ja, einfach so.
Mir fallen die Augen Es ist mein Ordnungsbedürfnis.
Einfach das.
Disziplin und Ordnung, ja.
Alles 6:00. Gut, du.
Alles Gute.
Auch dir nochmal vielen Dank.
Bis morgen.
Ich habe dir jetzt auch reichlich gedankt. Bis morgen.
Bis morgen. Tschüss.